Willkommen zu Bayern 2 1 zu 1, der Talk. Die erste Frage an meinen Gast. Wie fühlt sich ein militanter Franke in München?
Gut. Man muss nur immer mal wieder daran erinnern, dass München nicht alles ist und Oberbayern nicht alles ist, dass es auch andere schöne Flecken auf der Welt gibt, auch gleich um die Ecke, dass nicht irgendwie Schweinsbraten das allerbeste und immer Essen ist und so. Und dann kommt man hier super zurecht.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Micha Purucka, Münchner Choreograf.
Ich habe mir im Vorhinein dieser Sendung sehr den Kopf zerbrochen, und zwar, wie man Tanz, ein irrevisuelles Erlebnis, bitteschön im Radio besprechen soll. Und dann habe ich mir gedacht, die Frage gebe ich einfach an Sie weiter. Wie spricht man am besten über Tanz?
Na, dankeschön. Also, das ist sehr, sehr schwierig, weil der Witz meiner Meinung nach auch ist, dass es eben mehrheitlich eine nonverbale Kunstform ist, wo man guckt und eigentlich schaut man, in meinem Verständnis, Leuten zu, die sich verhalten auf eine bestimmte Art und Weise und bewegen. Und Bewegung ist Verhalten. Und das ist das, was Tanz ausmacht. Und das lässt sich sehr, sehr schwer beschreiben, weil es halt irre komplex ist. Es gab ja ganz viele Versuche, irgendwie Tanzschriften und Notationssysteme und solche Geschichten zu entwickeln, die alle eigentlich daran scheitern oder gescheitert sind, dass es zu komplex ist, Bewegung in Worte zu fassen.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Sie sind Choreograf. Wie arbeiten Sie mit Menschen, um Ihre Ideen an den Mann oder an die Frau zu bringen? Tanzen Sie vor? Gibt es eine Notation für Tanz? Gibt es eine Bühnenverordnung? Ihr steht da. Also wie setzen Sie das um?
Das ist unterschiedlich, wie die Kolleginnen und Kollegen das machen. Also ein ganz anderer, das sehen Sie auch an den Arbeiten, die anders geworden sind bei allen Leuten, seit es diese Bildaufzeichnungssysteme gibt, die billig geworden sind. Die gab es ja schon länger, aber halt irgendwie konnte sich nicht jeder leisten. Das hat auch die Choreografie unheimlich verändert, weil man kann mit den Sachen lockerer mimetisch umgehen und muss es nicht so dezidiert kodifizieren, was früher halt der Fall war. So, wenn Sie ans klassische Ballett zum Beispiel denken, da haben Sie für jede Bewegung eigentlich meistens ein französisches Ausdruck oder Term. Und das machen wir aber ja nicht. Und ich mache so viel wie möglich selber und versuche halt, das ist auch das, finde ich, Interessante, die Leute bei der Stückentwicklung mit auf die Reise zu nehmen. Ich habe es ja in dem Sinne auch oft noch nicht. Ich weiß ja nur ungefähr, da könnten wir suchen, aber ich habe es ja auch oft noch nicht gefunden, was dann letztendlich die Arbeit ausmacht und wie man es zusammenbaut. Und da arbeite ich, andere machen es anders, aber ich arbeite sehr viel mit, ich habe es mal früher Moodboards immer genannt, das ist jetzt irgendwie ziemlich Fächer-Term geworden die letzten Jahre, aber es ist, denke ich, nach wie vor richtig, auch für meine Arbeit, weil es ist sehr, sehr vieles atmosphärisch. Und da helfen diese Moodboards, wo man quasi das Thema oder letztendlich auch die Bewegung dann einkreist über visuelle Geschichten, über vielleicht Gedichte auch oder über Filmschnipsel oder alle möglichen Erzählungen oder so. Aber es ist letztendlich, dass man erstmal in die Breite geht, um so eine Situation und so einen Mood herzustellen, irgendwie so eine Stimmung, und dann marschiert man los.
Sie sagen, Tanz ist nonverbal. Klar, ist das auch das Wunderbare, was der Tanz uns liefern kann in dieser plapprigen Zeit, in dieser irren, d'accord, kommunikationsvollen Zeit, dass man sagt, okay, und da ist mal Waffel halten.
Ja, ich finde das großartig, und vor allen Dingen, wir sind sehr, sehr viel nonverbal unterwegs sowieso in unserem Alltag. Also es wird zwar überall gequasselt und es wird für meinen Geschmack auch zu viel gequasselt, aber wir sind ja trotzdem mit dem, wie wir uns orientieren und so auf der Straße und so, sind wir ja dauernd gefordert, irgendwie ohne groß irgendwie zu überlegen und es zu rationalisieren, zu reagieren und auf Menschen zu reagieren, auf Autos, auf ich weiß nicht was alles Mögliche. Und wir lesen also permanent in unserer Umgebung und auch in der Bewegung der Leute, die um uns drum sind.
Können wir das noch oder ist das verschütt gegangen?
Also ich habe das Gefühl, das ist, ich habe mit einer Freundin aus Amerika da mal drüber gesprochen, weil es fällt schon auf, dass die ist Physiotherapeutin, hat alles irgendwie gemacht, und ich habe gesagt, irgendwie, Jennifer, Sag mal, ist es bei euch auch so, dass die Leute zunehmend in einen reinrumpeln?
Und ja, so? Stimmt, die kennt man, auf dem Bürgersteig kennt man
das. Das ist ja so. Und sie sagt, ja, ist bei ihnen auch so. Und sie meint auch, dass es daher kommt, und das ist auch mein Gefühl, dass die Leute weniger Bewegungserfahrung haben, das heißt selber weniger sich bewegen. Das heißt, sie können auch weniger einschätzen, irgendwie wie lang braucht der jetzt noch, der auf mich zukommt, oder ist da noch Zeit, irgendwie nach links zu springen oder irgendwie. Da sind wir entwöhnt, ja.
Braucht man nur in die Grundschulen, glaube ich, schauen, was Bewegungsradien angeht. Und
ja, oder einfach in die Fußgängerzone oder sowas an einem Samstagnachmittag oder so, das ist ja Horror.
Die SZ, die überschreibt ein Porträt von Ihnen mit der Überschrift Tanzen zwischen Glanz und Gosse. Sie sind inzwischen über 40 Jahre in der freien Szene unterwegs als Tänzer, als Choreograf. War es mehr Glanz, war es mehr Gosse oder war es beides?
Also so wie Sie es jetzt angesprochen haben, muss ich sagen. Ich meine mit Gosse auch nicht die freie Szene. Also
nein, um Gottes Willen.
Das müssen wir jetzt schnell klarstellen hier. Das geht nicht.
Sonst hätten Sie sich nach 8 Minuten schon sehr unbeliebt gemacht draußen.
Nee, also ich denke, dass in der Zeit, wo ich groß geworden bin und so, dass die 80er Jahre sehr, sehr entscheidend waren. Und da gab es ja dann die Entwicklung von so einer Punk-Geschichte zu was mehr Glamourösem und die New Romantics und so und was dann sich alles da aufgebrochen ist. Und diese, sagen wir mal, bis zum gewissen Grad Künstlichkeit auch da drinne. Das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite finde ich aber auch das Gegenteil eben total interessant. Und das ist irgendwie so ein ganz derber, eigentlich würde ich sagen, das gibt's im Tanz nicht, aber irgendwie im Film wäre es ein Realismus oder ein Neorealismus. Mhm. Also sowas, was halt wirklich den Finger in die Wunde legt bis zum gewissen Grad. Und diese beiden Pole irgendwie zusammenzubringen, das ist meine mir selbst gestellte Aufgabe, oder das interessiert mich einfach. Und das ist auch, also dieses Glamour und Gosse ist auch eine Formulierung aus einem Buch zu Francis Bacon, dem Maler.
Jetzt ist Tanz auch die Arbeit mit dem eigenen Körper. Ja. Und wir leben im Moment in einer Zeit, auch durch Social Media, die eine irre Selbstoptimierung propagiert, was den eigenen Körper angeht. Haben Tänzerinnen und Tänzer dieses Problem auch, diesen eigentlich gnadenlosen Umgang mit dem eigenen, ich nenne es jetzt absichtlich so, mit dem eigenen Material?
Ja, also ich denke, das ist so. Und ich fand es immer problematisch, was auch damit zu tun hatte, dass ich sehr spät angefangen habe zu tanzen und mir viele Sachen einfach nicht zur Verfügung standen am Anfang und alle immer gesagt haben, das wird nie mehr was, du bist so alt und so.
Und wann haben Sie angefangen?
Genau? Da war ich, glaube ich, 23 oder 24. Mhm. Ich habe vorher so ein bisschen Laienkurse genommen, Jazz und Stepptanz viel. Und dann aber, wie ich es wissen wollte, war ich 23 oder 24. Und es ist eigentlich zu spät, hat man damals gesagt. Und diese Selbstoptimierungsnummer ist extrem beim Tanz. Also das unterscheidet sich, denke ich, auch nicht großartig Ballett und zeitgenössisch. Alle wollen möglichst alles können. Es gibt irgendwie eine irre Competition unter den Leuten. Aber es ist ja auch sogar bei Streetdance oder solchen Sachen ist es ja auch so, dass es sehr, sehr, wie soll man jetzt sagen, ohne jemand zu verprellen, ein wettbewerbsfreudiges Szene ist.
Ein diplomatisches Wort.
Ja. Und das ist so, und ich finde es sehr, sehr problematisch auch in der Rezeption, weil das ist geblieben, trotz aller anderen Versuche, die in New York Ende der 70er Jahre oder Mitte der 60er Jahre gestartet waren, das anders anzugehen mit sehr viel Alltagsbewegung und so, ist das jetzt wieder total gekippt und höher, schneller, weiter bis zum gewissen Grad.
Das ist ein Motto, das durchaus problematisch ist, und wir haben jemanden zu Gast, der viel Erfahrung hat, nämlich den Tänzer und Choreografen Micha Purucker, und jetzt kommt ein wundervoller erster Titel, und zwar direkt für Sie, Cosmic Dancer, Nick Cave.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was up. I was dancing when I was up. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb.
Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh. Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Micha Purucker. Ein Kinonachmittag veränderte alles.
Über diesen Kinonachmittag werden wir zu sprechen haben. Vorher in Ihrer Biografie noch einen Schritt nach vorne. Und da möchte ich ganz offen fragen, Sie haben sehr früh Ihre Eltern verloren. Darf ich danach fragen oder möchten Sie darüber nicht sprechen?
Doch.
Da waren Sie 8, als dann...
6 und 8.
6 und 8, als Sie zum Vollwaisen wurden. Beide an eine Krankheit verloren.
Ja.
Haben Sie Erinnerungen an die Zeit?
Ja, aber nicht so ganz viel. Also an meine Mutter mehr. Aber mein Vater, der hat ja auch gearbeitet. Und es war damals so, dass man die Väter da irgendwie ganz selten gesehen
war
hat.
War beim Militär, war
beim
weg.
Beim Militär. Und war dann auch im Militär irgendwie immer unterwegs. Also die Jahre dann, wo wir in München waren, da kann ich mich daran erinnern, dass wir Sonntag ellenlange Spaziergänge gemacht haben. Gewaltmärsche, ehrlich, muss ich sagen.
Das war Papa beim Militär,
Papa
da hat
war beim
man
Militär und der Junge muss da mit. Und also ich weiß, dass ich da echt auf dem Zahnfleisch immer nach Hause gekommen bin. Und ansonsten hatte man, das war damals halt noch so irgendwie zu den Vätern nicht so, man hat die ja irgendwie, wenn die von der Arbeit gekommen bin, dann war ich meistens schon im Bett oder bin dann kurz drauf ins Bett gegangen. Ich kann mich dran erinnern, mein Vater war in russischer Gefangenschaft gewesen und hat sich aus der Gefangenschaft, glaube ich, irgendwie erhalten, dass man am Freitagabend Fisch auf dem Zeitungspapier isst. So, alle anderen hatten Teller, aber er hatte seine Makrele oder was das war, irgendwie auf dem, als ich weiß nicht, was das für ihn geleistet hat, aber es war tatsächlich ein Reenactment, dass da irgendwie freitags
der Tanz mit der Makrele.
Mit der Makrele, ja. Auf dem Zeitungspapier. Und ansonsten kann ich mich an meinen Vater kaum mehr dran erinnern.
Sie haben Geschwister, hat das geholfen?
Ja.
Weil ja. Sozusagen, also ich möchte es jetzt überhaupt nicht beschönigen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ganz alleine waren Sie nicht.
Nee, die Geschwister waren sehr, sehr wichtig für mich, das auf alle Fälle und auch die Cousinen und Cousins so. Und ich bin ja dann groß geworden bei der Schwester meiner Mutter und ihrem Mann und die Tante von mir, die war sehr, sehr wichtig für mich auch. Ja.
Und groß geworden, komisch, dass Sie das nicht nennen, bei den Winsbachern.
Bei den Winsbachern, ja.
Im Knabenchor.
Ich war nicht im Chor. Es hat nicht gereicht. Ich musste vorsingen und dann hat der damalige Leiter, ein sehr strenger Herr Tam, hat dann gesagt, manche Leute haben von Gott eine Stimme gekriegt, manche nicht, der hier nicht. Das war ich.
Der hier nicht.
Der hier nicht. Und damit war das, da hatte ich eigentlich gedacht, okay, damit hat sich dieses Internatsthema erledigt. Dem war nicht so, weil die hatten auch andere im Knabenhaus. Also es waren nicht nur Leute, die im Chor gesungen haben, sondern es war eine sehr, sehr bunte Mischung eigentlich. So hat man sich das Militär vielleicht auch vorzustellen. Wirklich aus allen Schichten, aus allen Landesteilen unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen waren da halt irgendwie Burschen zusammengewürfelt.
Hört sich fast divers an, ist ja heute
war,
so ein Modewort, aber das klingt
das
jetzt wirklich
das war,
so.
Das war es total und es kamen auch alle irgendwie immer eigentlich aus zerbeulten Familienverhältnissen, wurscht wie auch, irgendwie entweder geschieden oder kurz davor oder verstorben oder was weiß ich, einer da und die Mutter muss arbeiten oder Vater kann nicht drum kümmern oder sowas. Das war ein sehr, sehr bunter Haufen. Ja.
Also die brüchigen Buben sozusagen,
ja.
Die sammelten sich dort Internat.
Ja.
Ob jetzt Menschen gut oder schlecht von ihrer Internatszeit erzählen, prägend ist die allemal,
oder? In jedem Fall ist das, also man erkennt sich auch, das ist wirklich irre. Also das geht ganz, ganz schnell, dass man, das haut auch nicht immer hin, aber es ist schon eine statistische Größe. Also irgendwie, dass man sich sehr schnell erkennt, wenn man auch Internatszöglinge oder Mädels aus dem Internat trifft. Und ich fand es nicht schlimm, muss ich sagen. Also es hieß damals, abseits der Gefahren, so hat die Bude Reklame gemacht, abseits der Gefahren der Großstadt. Weil das ist ja irgendwie, damals war...
Das hat ja bei Ihnen dann prima funktioniert.
Das hat super funktioniert.
Schauen wir dann mal, wie sie es in die Großstadt hinterher verschlagen hat. Da waren ein paar große Städte dabei. Aber vielleicht sind wir da gerade beim Thema, nämlich beim Fenster zur Welt. Was für Sie ein Kinonachmittag war. Und ich glaube, da waren Sie 15.
Ja, in der Gegend.
Was war das für ein Erlebnis? Wo waren Sie
also,
da?
Also, weil Sie das gerade sagen mit dem Fenster zur Welt, was das Internat für mich, es kommt auch immer darauf an, in welchem man ist und an welchem Ort und wie das ist. Und Winsbach ist halt klein. Ich weiß nicht, wie Einwohner das jetzt hat, aber damals hatte das vielleicht 2000, wenn es hochkommt. Und da gibt's halt nichts, was man groß anstellen kann. Und auch das Internat hat einen sehr, 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 sehr rigiden, spartanischen Tagesablauf gehabt. Und das wurde halt durchgeschrubbt mit sehr viel Leerstellen. Das muss man einfach sagen. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man das hin, dass man sich da nicht zu Tode langweilt, besonders die Wochenenden oder sowas. Und da war dann zum Beispiel das irgendwie, wir hatten im Internat auch bald einen Filmclub irgendwie hochgezogen. Das habe ich mit einem Freund gemacht. Ich war ein Jahr in Frankreich in der Schule und da gab es überall an jeder Schule, gab es irgendwie einmal die Woche diese Cineclub-Geschichte. Und da fand ich, das ist ja toll, sowas machen wir hier auch, damit irgendwie von draußen was reindringt. Und das für den einen ist es halt Literatur, für die anderen ist es halt Malerei oder sowas, Kunst generell. Das war für viele unter uns so. Und dieser denkwürdige Kinonachmittag war in Nürnberg hinterm Schauspielhaus. Da gibt es ja so ein paar, ich würde mal sagen, so richtig schwere, damals pechschwarze, wilhelminische Bauten hinterm Schauspielhaus. Und da war ein Kino drin. Das war also ziemlich gothic. Das hat man damals noch nicht so genannt.
Ich wollte gerade sagen, das Wort.
Aber das war total gothic und es hat geregnet. Ich glaube, es war November. Aber wenn es nicht November war, es war jedenfalls ein November. Dunkel,
Stimmung,
dark,
still.
Yeah. Und ich war da mit einem Freund in Nürnberg gewesen, der hatte eine Quartiermutter in Nürnberg und da durfte ich manchmal mit. Und mit der haben wir irgendwie, die hat uns immer ins Schauspielhaus geschleppt und so. Und die hat dann auch gesagt, wir können ja mal ins Kino gehen. Oder wir haben es uns gewünscht. Und in dem Kino lief dann nachmittags, es hat geregnet wie die Sau, zum einen Cabaret mit Liza Minnelli und hinten dran oder vorne dran, das weiß ich nicht mehr, wer der erste war, Traumstadt von Johannes Schaaf. Und das waren beides Sachen, wo ich gedacht habe, wow, also das gibt es auch irgendwie. Beide Filme, die haben viele, viele Subtexte und viel, viel Inhalt, anderen Inhalt auch. Aber was mich so geflasht hat, war wirklich eigentlich so diese Bohème, die da bei beiden Filmen irgendwie angesprochen wurde und die ich halt null kannte. Null. Das war wirklich Fenster.
Wir machen jetzt für Sie ein Fenster auf, hier in unserer kleinen Sendung Bayern 2, 1:1 der Talk mit Micha Purucker, Tänzer und Choreograf. Und es ist wahrscheinlich schade, dass Sie jetzt sein Gesicht nicht sehen können. Nächster Titel.
One, two, three, four. Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting, no use permitting some prophet of doom to wipe every smile away.
Balsam in Erli, Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und es fiel das Wort, Micha Purucker, Abiturball.
Unserem Abiturball, es war ein großes Event in diesem Dorf, wo sonst nichts passiert ist, waren die Abschlussbälle halt immer eine große Geschichte. Und ich wollte irgendwie da die Liza Minnelli geben und das haben wir auch gemacht. Es gab ja eine Theatergruppe bei uns auch da auf dem Dorf und mit einem sehr, sehr avancierten Leiter. Wir haben wirklich schräges Zeug da auf dem Dorf gemacht. Also UNESCO oder Alfred Jarit, König Ubu, ich war die Königin und Wroczek und lauter so Zeug irgendwie, was wirklich schräg war, also für den Ort, aber nicht nur für den Ort. Also irgendwie auch wenn wir haben auch manchmal in Nürnberg Vorstellungen gemacht, wenige, aber ein paar Mal so auf dem Schultheaterfestival oder sowas. Und dieser Lehrer hat mich total bestärkt, auch zum Beispiel für den Abiturball. Ich habe gesagt, ich habe da was vorbereitet.
Ich bin die Liza.
Ich würde gern die Liza Minnelli geben. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch. Und er hat mich hinterher gelobt und hat mich eingeladen. Nächstes Jahr, da war ich dann schon aus der Schule draußen, das Jahr drauf, nochmal zu gastieren oder zwei Jahre später. Und da habe ich dann die Amanda Lear gegeben.
Aber das ist doch ein Geschenk, einen solchen Lehrer
krass
zu haben.
Super. Wir hatten überhaupt ziemlich schräge Lehrer. Meine Theorie war, alle die nicht so ordentlich bei Fuß gegangen sind,
die wurden abgeschoben.
Die wurden da zu uns aufs Land gesetzt. Und dadurch hatten wir ein paar wirklich tolle, unorthodoxe, schräge Kandidaten da. Auch ein paar problematische, das schon auch, aber auch ein paar wirklich sehr, sehr stramm tolle Leute.
Nochmal zur Verortung für die Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen immer noch von Winsbach. Ja, weil das ist ja ein Bild, auch was nach außen transportiert wird, das jetzt nicht streng gescheitelt und nach Knabenchor klingt, sondern durchaus nach einem freien Moment in dieser Schule.
Also den Unterschied muss man machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber für die Sänger war das schon sehr, sehr hart. Also der Tag war total durchgetaktet und irgendwie das fing früh an um 6:30 und es ging dann irgendwie bis abends im Sommer um 9 und sonst normalerweise bis um 8 Uhr abends. Und wir hatten noch ein bisschen Luft zwischendrin, wo wir uns überlegen mussten, was machen wir jetzt? Immer so 1,5 Stunden Schnipsel oder sowas, wo die anderen geprobt haben. Und die hatten früh in der Andacht gesungen. Das war ja auch alles sehr klerikal verseucht da irgendwie, muss man ja auch sagen. Und für die war es anders.
Wie war das Motto nochmal? Fern von den Zumutungen
der Großstadt,
fern
von den Abseits der Gefahren der Großstadt hieß es.
Herr Purucker, abseits von den Gefahren der Großstadt groß geworden. Welche Großstadt wurde dann, als Sie das Abi in der Tasche hatten, zum Sehnsuchtsort? Wo wollten Sie unbedingt mal hin?
Ich wollte eigentlich dabei, weil ich im Sommer irgendwie sehr oft in Frankreich war mit meinem Bruder.
Paris.
War es Paris natürlich. Und Paris hatte auch so eine Szene, so eine Kabarettszene, ehrlich. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber diese Vaudeville-Geschichten, so dieses Kabarett, was jetzt nicht irgendwie nur Crazy Horse war, sondern so halbnackte Damen, sondern wo man schon versucht hat, auch was zu erzählen. So. Und was sehr nah dran war, eben auch an Berlin 30er Jahre. Mhm. Es war ein Sehnsuchtsort, ohne wirklich da permanent zu sein, sondern es war, Frankreich überhaupt war ja für alle da oder für viele damals. Damals irgendwie entweder man wollte nach Amerika oder man wollte nach Frankreich.
Wie kamen Sie dann nach München?
Meine Schwester und mein ältester Bruder waren hier. Ich war hier ja auch eingeschult worden am Herkommerplatz und ich wollte eigentlich weg. Und dann hatte ich mich beworben, damit die Familie Ruhe hat, irgendwie für Architektur in München und dachte, ja, dann mache ich halt Bühnenbild oder sowas. Und dann hatte ich mich aber auch in Paris beworben zum Vortanzen, obwohl ich ja eigentlich kein Tänzer, also ich hatte ja null Ahnung, ich wollte da halt mitmachen. Und die haben mich auch eingeladen und dann kam wirklich irgendwie am gleichen Tag nach Hause, komm vorbei, wir schauen dich an und der Numerus Clausus, der Bescheid, ich kann in München anfangen an der Uni mit Architektur. Und dann habe ich wirklich der Familie gesagt, oh nee, das ziehe ich mir jetzt nicht an, dieses Gezeter. Ich gehe jetzt erstmal nach München, dann sind die ruhig und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Und dann bin ich hier gelandet.
Und dann haben Sie in München auch ein Tanzkollektiv gegründet. Später war das?
Später
dann?
Das war. Ich habe erst irgendwie sehr lang Architektur studiert und dann bin ich verloren gegangen.
Und dann mit 23 tanzen angefangen und dann Dance Energy gegründet. Wann war das und was war da die Initialzündung, das zu machen?
Die Initialzündung war vor 40 Jahren. Es war Leute, die Ausbildung gemacht haben im Tanzcenter Iverson, das gibt's ja immer noch. Und wir haben gewechselt, wir waren im Tanzprojekt Tanzcenter Iverson, wir haben wirklich alles aufgesaugt. Ist ja oft so, dass dann jeder aus seiner Technik so eine Kirche macht. Und wir haben gesagt, nö, also wir holen uns da was, wir holen uns da was. Es war alles sehr, sehr eklektizistisch und hat sich gemischt auch damals. Und es war halt auch Postpunk. Wir machen jetzt was selber. So. Und dann war die Ausbildung vorbei und alle sind auseinandergestoben und ich bin dann nach Stockholm gegangen für ein Dreivierteljahr. Die anderen sind nach Amerika gegangen und dann haben wir uns irgendwie so nach einem Jahr wieder in München getroffen, weil wir uns mochten. Und irgendwie nicht so richtig glücklich waren da, wo wir hingerannt waren, weil man es halt so macht. Und dann haben wir gesagt, also dann bleiben wir jetzt halt hier und machen irgendwie selber was. Du tanzt bei mir mit, ich tanze bei dir mit und so. Und so ist es dann gestartet.
Und zum Choreografen wurden Sie, weil Sie immer die geilen Ideen hatten oder warum?
Ich weiß nicht, ob die so geil war, aber es war so, dass man halt schon viel raushauen musste oder auch wollte, weil wir sind ganz gut gestartet und haben irgendwie gleich für die erste Vorstellung in ziemlich München und jetzt wie New York oder irgendwie so eine ziemlich fette Headline in vielleicht in der TZ oder der Abendzeitung, keine Ahnung. Aber irgendwie, das hat ganz gut abgehoben. Und weil wir auch völlig andere Musik hatten als die anderen, wir haben völlig andere Moves gehabt als die anderen.
Was für Musik hatten Sie da in der Zeit?
Also mein erstes Stück, das habe ich aber nicht für Dance Energy choreografiert, aber das war zum Beispiel Dub African Head Charge. Das kann man eigentlich nicht zählen, das ist irgendwie ein total übersteuerter Brei, das ist toll, mit ein bisschen ab und zu Reggae oder so. Sowas haben die anderen nicht gemacht. Aber wir hatten auch so ein bisschen Wut in uns drinne und das musste irgendwie raus und da musste auch eine entsprechende Musik her, damit diese Bewegungen rausgepurzelt sind, mit denen wir da angetreten sind.
Und warum ein Tänzer und ein Choreograf, der aus einem übersteuerten Brei was machen kann, auch ein dezidierter Fan des Barock ist, das besprechen wir gleich.
Happening. Night clubbing, we're night clubbing, we're an ice machine. We see people, brand new people, there's something to see. Night clubbing, we're night clubbing.
Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Micha Purucka, Fan des bayerischen Barock.
Wir tauchen vielleicht auch noch mal ein in die wilden 80er in München, aber weil ich es jetzt versprochen habe, Sie zu fragen, muss ich es fragen. Fan des Barock, warum?
Also trotz aller Himmelfahrt in den Deckengemälden und sowas, es ist ja doch eine sehr diesseitige Angelegenheit. Und diese Spanne, in der leben wir.
Und diese Dehnungskraft oder was meinen Sie, der
oder, wir ausgesetzt sind? Oder in diesem Feld. Also irgendwie einerseits sehr, sehr weltlich, das war der Barock ja auch. Ja. Und dann irgendwie ist er auch eine Kunstform der Gegenreformation, dieser bedingte Wunsch irgendwie nach Verklärung oder Transzendenz oder sowas. Unbedingte Wunsch. Und das ist halt ein irres Spannungsfeld. Und das finde ich total interessant. Und abgesehen davon, dass es auch sehr, sehr schöne Beispiele dafür halt in Bayern, auch in Franken übrigens gibt.
In Franken waren wir zu wenig Ihrem Geschmack nach, oder?
Nein, nein.
Weil ich höre so durch, München ist schon eine Lebensstadt, ja, für Sie, ja. Aber ein bisschen sentimentale Heimatliebe liegt beim Fränkischen Kloß oder wo liegt die?
Auch beim Kloß. Gibt es andere Klöße auch? Also ich denke, der Unterschied ist, München ist eine Residenzstadt und das ist Franken irgendwie in dem Sinne, irgendwie vielleicht gab es ein paar Bischöfe, die da versucht haben, was ein bisschen hochzuziehen, aber es hatte nie so diese imperiale Größe, was München ja ab und zu mal versucht. Das hatte hier auch nie so richtig funktioniert, aber irgendwie, man hat es probiert. Und das mag ich nicht, diese Butzenscheiben oder sowas, dieses Fränkische, aber eben auch zum Beispiel den fränkischen Barock. Das ist was sehr, sehr Leichtes, was sehr, sehr Warmes und was sehr Geerdetes. Und Barock generell, was ich toll finde, es kam halt zu der Zeit wirklich alles auf den Tisch, nebeneinander. Und das ist auch das, was es für mich im Moment als eine sehr, sehr interessante Zeit parallel zu jetzt irgendwie auszeichnet. Und deswegen hatte ich da ja auch das letzte Stück da, versucht mich da ein bisschen drum zu kümmern.
Vielleicht beschreiben Sie das Stück für, weil über Ihre Arbeiten haben wir jetzt noch wenig gesprochen.
Macht
für Hörerinnen
nix.
Und Hörer, naja doch, so einen Ausflug können wir uns schon gönnen, oder?
Gut. Nach mehreren Anläufen irgendwie wollte ich eigentlich was machen, endlich mal was machen zu der christlichen Ikonografie, weil ich auch eben Malerei sehr, sehr gerne mag und ich mal auch selber leider viel zu wenig, weil ich nicht so viel Zeit habe dafür, aber finde Malerei sehr, sehr toll und eben auch gerade diese barocken Geschichten, vor allen Dingen eben ganz toll finde ich eben diese Bettdeckengemälde. Das finde ich einfach die Idee, die Decke irgendwie voll zu pinseln mit diesen Wahnsinnssachen. Das finde ich schräg und toll. Und da wollte ich was dazu machen und dann haben wir angefangen, weil das ist ja auch sehr gestisch alles. Das ist ja, da hat es ja angefangen, dass quasi die eher statuarischen Heiligen, dass die immer mehr in Händel miteinander getreten sind. Und das hat man halt irgendwie nonverbal versucht, in Gestik zu erzählen. Und
schauen Sie sich da Bewegungen ab?
So haben wir angefangen, aber das war klar, dass das nicht geht. Aber wir haben so angefangen, um irgendwie so eine Haltung zu finden, wie geht man damit um. Und natürlich gaggert man sich da halb tot, wenn man das alles irgendwie nachmacht. Aber nach einer Weile mussten wir nicht mehr lachen, sondern konnten das ernsthaft machen und sind dann von da auch in andere Bewegungen, in andere Gesten geschlüpft, mehr oder weniger. Aber wir hatten diese, ich sag's jetzt mal ungeschützt, diese Würde. Und dann haben wir halt andere Sachen damit gemacht. Und das Bühnenbild waren halt ganz viele Großdrucke als Backdrop für diese Sachen. Es gab auch zum Beispiel, das ist nicht barock, es gab auch von Leonardo da Vinci das Abendmahl. So hat es angefangen, da saßen die alle so eher streng am Tisch. Und dann ist es mehr oder weniger so ganz langsam verrutscht, dass man dann eigentlich wie im Wirtshaus saß am Schluss am Tisch. Solche Sachen.
Hilft Ihnen Ihr Architekturstudium manchmal, sich, ich sag's jetzt laienhaft, sich Räume zu erschließen, Bühnenbilder zu überlegen, in Räumen zu denken? Kommt Ihnen das noch zu Pass?
Ja, in jedem Fall. Das ist eigentlich das Erste, wenn ich irgendwo was mache oder sowas, muss ich wissen, wie schaut der Raum aus? Und erstmal real und dann irgendwie, wie schaut der mentale Raum aus? Wie möbliere ich das? Fällt mir was ein? Wie richte ich das her?
So reichhaltig, wie Sie erzählen können, frage ich mich, wie viel Spaß hatten Sie am Unterrichten?
Sehr viel. Also sehr viel. Ich fand es wunderbar. Ich habe zum Beispiel ganz lang auch irgendwie, das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, über Workshops hinweg oder sowas an der Volkshochschule unterrichtet, weil es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat mit Leuten, die halt nur einmal oder zweimal die Woche kommen.
Aber das sind doch die Leute, die sagen, ich kann nicht tanzen, oder?
Ja, aber sie haben Lust. Und das hat damit auch zu tun, dass ich so spät angefangen habe. Ich habe es gewollt mit Gewalt irgendwie und habe dann irgendwann gesehen, nee, das geht nicht. Es braucht einen anderen Ansatz für die Bewegung. Und man muss es hinkriegen, dass man den Körper verführt, das zu machen, was man will. Und das war dann auch mein Ding für den Unterricht. Wie kriege ich die Leute dahin verführt, dass sie dem nachgeben, was ich suche oder was ich ihnen anschaffen will, ohne dass sie das Gefühl haben, wir sind hier auf dem Militärhof.
Ich komme eher aus der Singecke und beim Singen ist immer derselbe Satz, ich kann es nicht. Und dann geht es auch um eine gewisse Losgelassenheit, um einen gewissen Mut. Braucht man das beim Tanz auch, eigentlich sich selbst zu vergessen, damit man den Mut hat, das zu machen?
Ich glaube, bis zum gewissen Grad ja. Und das passiert ja auch, wenn man auf dem Rave ist oder in der Disco oder sowas. Aber wenn man vor dem Spiegel steht und Leute drumherum stehen oder vor einem, das ist eigenartig, aber es ist bei uns so, wenn Leute hinter einem stehen, Das ist offensichtlich sehr unangenehm. Und es ist aber in den Klassen so, da steht eigentlich immer jemand hinterher. Und du beobachtest dich, aber du bist auch tatsächlich immer unter Beobachtung von den anderen. Das ist nicht angenehm. Da ist Loslassen sehr, sehr viel schwieriger, glaube ich, als Singen im Chor. Weil das verspielt sich weniger. Mhm. Ja. Und man ist da auch, glaube ich, sehr verletzlich. Wie schaust du aus? Wie stellst du dich an? Und so, da hat man viele weiche Stellen.
Die haben Sie ja aber auch und Sie haben 40 Jahre leben und arbeiten Sie jetzt in dieser Szene und Sie sagen, die Szene, die Tanzszene ist auch sehr konkurrenzgetrieben. Sie haben es netter formuliert, aber das habe ich durchgehört. Sind Sie da ohne Verletzungen durchgegangen?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich es immer versucht habe anzubieten, einen Weg, der die Leute bei sich lässt und dass man sich nicht verkrümmt, um irgendwie was herzustellen oder irgendwie, dass man Gewalt letztendlich gegen sich anwendet oder sowas. Es gibt ein Buch, was für mich wahnsinnig wichtig war, am Anfang von der Tanzausbildung. Ich habe es nicht durchgelesen. Das Wichtigste war für mich wirklich der Titel, Naturbeherrschung am Menschen, Rudolf von der Lippe. Das ging um die Entwicklung des klassischen Balletts. Und ich fand den Westen schon immer ein bisschen kritisch und dieser Titel dachte ich, ja, das ist genau was ich eigentlich nicht will. Es geht nicht irgendwie, den Körper zu funktionalisieren oder irgendwie diese Geschichte, es ist mein Instrument oder sowas. Das war für mich nie akzeptabel, weil ich bin das. Das ist ja auch das Irre beim Körper. Das ist ja immer diese Kränkung. Der steht einem nur bis zum gewissen Grad zur Verfügung. Ansonsten läuft er auf Autopilot. Und das darf man nicht brechen. Ich finde, da muss man umgehen. Und da hat zum Beispiel auch Asien immer geholfen, weil die einfach einen anderen Grip für diese Sachen haben. Und nochmal, weil Sie das mit dem Unterrichten gesagt hatten, ich habe die letzten Jahre sehr wenig oder kaum mehr unterrichtet, weil ich es wirklich übertrieben habe. Also ich habe sehr, sehr viel unterrichtet und vor allen Dingen auch die Jahre in Korea, da habe ich einfach so viel rausgehauen, dass ich irgendwie erstmal wieder die Batterien voll kriegen musste und gesagt habe, nee, ich mache das sehr gerne, aber ich möchte es eigentlich irgendwie was einem noch einfällt und so mit den Tänzern verbringen, weil natürlich auch das Unterrichten eine andere Art konditioniert als mit den Profis, wenn du unterwegs bist.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Es ist schon die Schlussrunde mit Micha Purucker und wir haben viel gesprochen, aber eigentlich noch viel zu wenig, nämlich nicht über Ihre Zeit in Korea, wo Sie wahnsinnig viel unterrichtet haben und gesagt haben, Asien gab Ihnen viel. Was kann einem Asien geben als Tänzer und als Choreograf?
Also bevor ich in Korea war, war das schon so, dass mich diese ganzen Asien-Zugangsweisen zum Körperlichen total interessiert haben, weil das auch völlig anders ist als bei uns.
Also nicht so preußisch.
Die sind anders preußisch.
Ach so,
die sind anders preußisch, aber so prinzipiell dieses Verständnis für die energetischen Zusammenhänge, das zeichnet Asien, glaube ich, aus. Und wir hatten ja auch diesen durchaus diskutablen, komischen Titel für unser Kollektiv Dance Energy, weil es uns von Anfang an darum ging, irgendwie diese energetischen Sachen irgendwie zu behaupten und mit denen zu arbeiten. Und da ist Asien natürlich irgendwie, Asien ist groß, aber da war das für mich sehr, sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel die traditionellen koreanischen Sachen funktionieren und solche Sachen. Und das erste Mal, wie ich dort war, von wegen Preußentum in Asien, war halt die amerikanische Westküste als Tanzstil sehr, sehr präsent. Und das ist sehr, sehr nah am klassischen Ballett gewesen. Und das wollte ich irgendwie aufweichen. Korea hat eine Wahnsinnsentwicklung gemacht irgendwie. Das ist wirklich unvorstellbar. Aber 90 war zum Beispiel so, dass auch Ballett verstanden wurde als zeitgenössisch, weil vorher gab es das halt nicht. Das kam halt erst irgendwie später rein, also war es zeitgenössisch. Und das war halt ein völlig anderer Zugriff als den Sie von zu Hause, von Ihrer Tradition irgendwie oder auch von Japan oder China gewohnt waren. Und dann wurde das halt sehr, sehr propagiert und als westlich und avanciert irgendwie gemacht. Und da habe ich halt versucht, so ein bisschen reinzugrätschen.
Sie grätschen aber auch ganz gerne, oder? Sie verlassen gerne ihre Bubble, sie erschließen sich gerne neue Welten, raus aus der eigenen Perspektive.
Ja, ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber für mich ist es so, ich mag mich nicht wiederholen. das Leben ist sehr, sehr kurz und es gibt 100.000 Sachen, mit denen man sich in Verbindung bringen will oder die man lernen möchte oder die man, wo man reinschnüffeln will oder solche Sachen. Das ist natürlich auch eine Frage an Professionalität, dass man 1.000 Sachen ausprobiert. Ist das wirklich professionell oder ist professionell irgendwie, dass man sagt, das mache ich jetzt bis in die Gruft. So. Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Hat man das richtig gemacht, irgendwie, dass man so oft die Formate, die Ideen, den Stil oder so gewechselt hat? Ist das
Chamäleon sein gegen die Spezialisierung?
Ja.
Immer wieder, da gehen Sie aber durchaus, höre ich raus, selbstkritisch mit sich um, mit Ihrem Chamäleon-Dasein.
Also, ich weiß nicht, ob das selbstkritisch ist. Also, ich hinterfrage das dahingehend, ist das schlau? Und ich glaube, es ist irgendwie eigentlich so jetzt marketingtechnisch und karrieretechnisch nicht so brülleschlau. Ich mag mich nicht irgendwie wiederholen. Also ich habe gestern mit einer Freundin zum Beispiel geredet, ich koche sehr gerne und so und habe ein paar Mal überlegt, würde ich zum Beispiel gerne eine Kneipe haben? Ja, aber nicht 7 Tage die Woche. Wenn ich wüsste, irgendwie 3 Tage oder irgendwie 2 Monate und dann wieder was anderes, wunderbar, ich bin der Erste, der Zwiebeln schneidet. Aber wenn es irgendwie jeden Tag sein müsste, dann bin ich draußen vor.
Sie sind auch der Erste, der ein Projekt hat namens Habermas-Disco. Klingt auch nach zwei Welten, die clashen. Welche clashen da?
Das ist ein bisschen ambitioniert. Ich bin gespannt, was wir da hinkriegen. Wir haben noch nicht angefangen. Ich sammle halt also diese Rechercheprozesse und dieses Ausschwärmen, erstmal irgendwie die Karten möglichst breit auf den Tisch zu werfen und dann zu gucken, was nimmt man, welches Blatt hat man und so. Das ist was mir zunehmend mehr Spaß macht. Das war schon immer so, aber da verbringe ich sehr viel Zeit mit. Das ist auch die Frage, ist das klug, so viel Zeit damit zu verbringen für Sachen, die dann letztendlich wichtig sind für den Prozess, aber die sowieso keiner nachvollziehen kann, wenn er das Zeug dann sieht. Auch nicht muss, aber wir brauchen es zum Entwickeln, für die Entstehung. Und diese Habermas-Geschichte ist irgendwie witzigerweise ganz anders entstanden, nämlich über das Hochhaus im Arabella Park, was abgerissen werden soll. Und ich weiß nicht, wer schon mal drinne war, aber die Leute, die da wohnen, die mögen das sehr, sehr gerne. Es ist ja ein bisschen wie eine Stadt in der Stadt und so ein sehr münchnerisch durchwirkter Brutalismus irgendwie in diesem Haus mit Friseur, Restaurant, allem Pipapo, wunderbarem Spa oben auf dem Dach mit super Blick in die Alpen und sowas. Früher konnte man drumherum gehen, dann haben sich ein paar runtergestürzt, da kann man nicht mehr drumherum gehen, aber trotzdem tollen Blick noch und so. Und der soll weg, dieser Block. Und da haben wir früher die Drachen steigen lassen, wie ich am Herkommerplatz gewohnt habe. Und ich mochte das Haus immer gerne und auch wie man da drin gelebt hat, was ich mitgekriegt habe von dem. Und dann hieß es, es kommt weg und dann hatte ich, ach scheiße, was mache ich, vielleicht was zu dem Haus. Und dann ist mir eingefallen, ach, es gibt aber auch Musicland Studios da unten ja im Keller. Und ich glaube, es war generell eine große Zeit irgendwie so nach der Olympiade und Giorgio Moroder unten im Keller und die ganzen Queen ist nicht mein Fall, aber die waren halt auch da und so. Aber zum Beispiel T-Rex war da.
Und Giorgio Moroder, der nicht singen wollte und dann produziert hat.
Ja. Und Donna Summer und so. Das war schon stramm. Und dann dachte ich, ja, das ist auch so.
Ich bin total gespannt, wie Sie den Bogen zu Habermas zurückkriegen. Wirklich.
Das Habermas hatte ein Institut irgendwie, der Weizsäcker hat ihn nach Starnberg an den See geholt und hat ein Institut da geleitet irgendwie zur Erforschung der, hoffentlich kriege ich es jetzt hin, ist ein komplizierter Titel, zur Erforschung der Lebensbedingungen in einer technisch-wissenschaftlichen Welt oder so ähnlich. Und da hat er eben den Habermas geholt auch dazu und die haben sich um Fragen von Nachhaltigkeit, Grenzen des Wachstums, Umweltverschmutzung, Entwicklung, lauter Zeug, was uns jetzt wieder vor die Füße fällt, haben die sich damals gekümmert. Und das war eine sehr, sehr toll aufgestellte Mannschaft, die da geforscht und geschrieben und gemacht hat. Und es war so ein bisschen parallel zu den Musicland Studios und dem Ding. Und Habermas ist diese Geschichte, wir können über alles reden, wir müssen nur finden, wie. Und dann kriegen wir das irgendwie gelöst. Also diese Kommunikationstheorie, die ihm jetzt oder diese ganze Idee, wir können die Probleme lösen, wir reden drüber, diskutieren das aus. Das fällt uns ja jetzt brutal vor die Füße. Und ich hatte in der Zeitung gelesen, Habermas sitzt verzweifelt in seinem Bungalow und sieht eigentlich sein Lebenswerk durch den Kamin gehen gerade. Und das geht vielen so, auch ja, in meinem Umfeld. Und wir sind mit diesen Sachen groß geworden. Und dann dachte ich, okay, diese Diskussion auf Augenhöhe ist offensichtlich nicht mehr möglich, nicht gewünscht irgendwie, keine Ahnung. Aber es gab einen Moment, wo man das Gefühl hatte, es geht jetzt nach vorne, die Republik wird gelüftet und wir lösen jetzt mal ein paar Sachen. Und es war parallel so Mitte 70er Jahre, wo ich das inhaliert habe. Vielleicht hat es vorher angefangen, weiß ich nicht, aber da habe ich es auf alle Fälle inhaliert. Und es hatte auch für mich viel mit der Olympiade in München zu tun, im Gefolge danach. Ich fand, die Olympiade hat die Republik total gelüftet, total. Also das war ein anderes Land danach. Und ein Bereich, wo man sich quasi auf Augenhöhe getroffen hat und der diese, ich sag jetzt mal ungeschützt, so eine Verbrüderung der Menschen, das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber okay, ist es so, ist halt auch die Disco gewesen, wo sich die Leute aus allen Schichten, von allen Orientierungen und schwarz und weiß und gelb und grün, alle haben sich da getroffen und haben sich halt geschüttelt. Es war ein sehr, sehr integrierender Moment, aber es war keiner, der gezwungen war, so oder der hergestellt werden musste, sondern der sich ergeben hat. Und das sind die beiden Pole dieses Vorhabens.
Also Habermas und Disco. Ich habe noch ein Wort, was ich Ihnen zum Schluss sagen will, weil ich hoffe, dass es nicht so traurig ist, wie es klingt. Und ich glaube, dass viele im Vorgespräch zu dieser Sendung, Micha Purucker, haben Sie ein unbehaustes Leben? Unbehaust ist mir immer im Hinterkopf geblieben.
Ich weiß nicht, ob mein Leben unbehaust ist. Ich glaube ja, aber ich glaube, dass nicht mein Leben das nicht mein Leben auszeichnet. Mhm. Ich glaube, wir sind generell unbehaust und versuchen uns irgendwie einzurichten, niederzulassen, Nester zu bauen, auch wenn es nur temporär ist oder so. Von daher, ich glaube, wir sind unbehaust, ja. Ich glaube, es ist ein Sloterdijk, der gesagt hat, irgendwie einen Ort zu haben, an dem wir vorkommen können als die, die wir sind. Das ist die Aufgabe.
Dann wünschen wir das allen, die uns zugehört haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Micha Purucker, Tänzer und Choreograf. Danke Ihnen.
Tschüss.
Das war 1:1 der Talk. Und in unserer ARD-Audiothek, da finden Sie auch den Podcast Echt und Ehrlich, Reden übers Leben. Also ehrlich miteinander reden, gemeinsam ein Thema weiterdenken. Darum geht es. Eben um alles, was Menschen bewegt in der ARD-Audiothek.